Jetzt starten wir mit der Predigt. Und wenn ihr denkt, Predigt ist, dass der Alex alles sagt, dann heute nicht. Wir fangen an mit einer Frage, und zwar das Thema von der Predigt ist Gebet im Alltag. Und ich werde die am Anfang fragen, was sind denn so Hindernisse zum Betten? Also ich unterstelle das jedem, wo da im Raum hockt, dass es gewisse Hindernisse gibt. Wenn ihr euch nicht angesprochen fühlt, wenn ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit könntet beten und das auch macht, dann hinterher müsst ihr jetzt bei dieser Frage nicht mitmachen. Aber alle anderen, wo einmal empfindet, das sind Hindernisse, dass ich tue beten, die dürftet jetzt irgendein Stichwort für rufen, und dann tue ich das da aufschreiben unter dem Motto, was sind eigentlich Hindernisse, hä? Warum klingt's nicht immer so gut zum Betten? Dann mal so ein bisschen studieren und dann dürfen wir da vorzu einfach Führer rufen. Zeit. Zeit, hä? Wir würdet ja schon irgendwie gern. Also, es wäre ja mein Geschlässig, aber, ja, man hat Zeit immer nur eigentlich, habe ich gelernt. Und nach einem Tag ist die Zeit abgelaufen, oder? Hätte man zwar wieder eine Chance, eine neue, aber... Ablenkung, ja? Ablenkung? Man denkt gar nicht dran, also... Vergessen, genau. Man vergisst es schlicht, oder? Man hat schlicht keine Lust, oder? Warum auch immer. Ich habe heute Morgen ein Gespräch mit einem Kind gehabt. Und dann hat mir das Kind anvertraut, dass es einen grossen Wunsch hat. Und das hat ja auch etwas mit Gebet zu tun, oder? Wünscht zu haben. Und dann habe ich gesagt, ja, eben, hast du den Wunsch auch mal ausgesprochen, deine Eltern gegenüber? Und dann hat das Kind gesagt, schon so mängisch, ich habe keine Lust mehr, das zu sagen. Keine Lust? Schon so mängisch bettet? Schon so mängisch für irgendetwas bettet? Und irgendwann sagt man, warum soll ich noch für das beten? Ich habe schlicht keine Lust mehr, für das zu beten. Schon so manchmal gebetet, nichts passiert, es hat sich nichts geändert. Warum soll ich denn noch beten? Keine Lust. Gut. Belastende Schuld. Das ist ein Faktor, wo die Bibel auch kennt, belastende Schuld, hä? Ich glaube, das kennen wir auch ganz gut in der Kindererziehung. Wenn Kind aufs Mal sich verkrüchet, also nicht Teenies jetzt so, sondern wenn Kind sich so verkrüchet und nicht mehr mit einem wettet reden, dann merkt man irgendwann, irgendetwas ist passiert, oder? Und wenn das dann rauskommt und wenn das ausgesprochen ist und wenn man Vergebung wieder in Anspruch nehmen kann, dann hinterher ist die Beziehung wieder da und dann redet man wieder miteinander. Belastende Schuld ist etwas, wo auch Hindernis kann sein, dass man nicht mehr mit Gott redet, kein Gebet mehr um ist. Noch eins? Müdigkeit, ja. Hätte nochmal jemand sagen wollen, gut, also. Wir könnten sicher noch ein paar mehr Sachen da finden. Und es geht mir auch überhaupt nicht drum, heute zu sagen, ich habe jetzt das Rezept und das sind die 7 Punkte, oder? Und dann hinterher können wir das ganze Ding, können wir einfach, die Hindernisse können wir einfach spülen und dann hinterher klappt das mit dem Gebet. Aber ich habe ein paar Erfahrungen gemacht. Jetzt, Stefan, jetzt wäre cool, wenn wir die nächste Folie hättet. Ich habe ein paar Erfahrungen gemacht und ich hab heute den Klicks nicht. Der ist heute nicht im Einsatz und deswegen sind wir da am Reden miteinander, gell? Das ist schön. Ich habe zwei Erfahrungen gemacht und ich habe den Bibeltext. 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 16 bis Vers 18. Und dort heißt es: Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Ich habe den Satz, wo mir in der Vorbereitung zur Predigt am meisten eingefahren ist, gel markiert. Ihr seht das dort, oder? Hört niemals auf zu beten. Luther, Übersetzung für die, wo das wettet gern wissen, heißt: Betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Also jetzt kann man sich darüber streiten, was ist da jetzt die beste Übersetzung, aber wir gehören so ein bisschen raus. Wir sollten nicht aufhören. Und wir sollten immer wieder anfangen. Und wir sollten eigentlich nie etwas machen ohne und so. Und ich finde es cool, wenn Gottes Wort uns so Anweisungen gibt, so Sachen, wo wir sollen machen, dann gibt's uns auch die Möglichkeiten dazu. Und ich werde das an ein paar Beispielen im Neuen Testament werde ich das verdeutlichen. Also wenn ich eine Anweisung gebe an meine Kind, dann muss ich als guter Vater muss ich mir vorher überlegen, kann das Kind das überhaupt umsetzen, oder? Wieso ist die Anweisung bescheuert? He? Und unser himmlischer Vater, der gibt uns nicht Anweisungen, die wir gar nicht können umsetzen können. Ich mache ein paar Beispiele. Petrus, dort ist die Szene, vielleicht mal sich kurz reinversetzen, die Szene auf dem Wasser. Petrus und die anderen Jünger hocken im Boot und dann kommt Jesus übers Wasser gelaufen und sagt zum Petrus: Komm zu mir. Das hätte bedeutet, er hätte müssen aus dem Boot aussteigen und hätte müssen auf dem Wasser zu Jesus hinlaufen. Hätte nicht ganz gut funktioniert, aber teilweise auf jeden Fall schon. Aber da merken wir etwas von dem. Weil Jesus gerufen hat und gesagt hat: Komm zu mir. Deswegen hätte er können aussteigen. Der Befehl ist nicht so gewesen: Komm zu mir, und sobald er ausgestiegen ist, ist er versoffen. Sondern es hätte funktioniert. Oder der Gelähmte, wo Jesus in einem Haus predigt, das Haus ist ganz voll und vier Freunde bringen einen gelähmten Mann und merken, sie kommen gar nicht zu Jesus durch, weil das Haus ist so voll, da ist kein Durchkommen. Dann haben sie die Idee, sie gehen aufs Haus drauf, das sind so Flachdachhäuser gewesen, sie haben das Hausdach aufgemacht, haben den Gelähmten vor Jesus runtergelassen und Jesus sagt zu dem Gelähmten: Nimm dein Bett und geh. Nimm dein Bett und geh. Was macht der Gelähmte? Also der Gelähmte, nicht ein gesunder Mann. Der Gelähmte, heißt es in der Bibel, nahm sein Bett und ging. Wenn Jesus einen Befehl gibt, versteht ihr, das ist richtig, wo wir im Moment am Studieren sind. Wenn Jesus einen Befehl gibt, dann gibt er auch Möglichkeiten, dass wir das umsetzen können. Wie Jesus der Jünger sagt, das ist die Szene gewesen, wo 5000 Leute, also wahrscheinlich noch viel mehr, aber es ist einfach von den 5000 dreht, wo 5000 Leute um Jesus herumhocken und ihm zuhören, wie er predigt. Denn hinterher, dann merken alle, langsam haben alle Hunger. Die sind schon den ganzen Tag dort geköckelt und das Picknick ist aufgebraucht gewesen und dann ist man am Überlegen, wie kommt man überhaupt an genug Brot für so viele Leute. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Auch wieder so ein Befehl, wo Jesus gibt und die Jünger sagen: Hä? Wir würden ja gern, aber unser ganzes Geld würde nicht reichen, für so viele Leute irgendetwas zu posten. Und dann sind da 5 Brot und 2 Fische. Und Jesus dankt dafür und sagt: Jetzt teile das aus. Und nachher werden alle so satt, dass sie sogar noch Körbe voll Zeug einsammeln können, die vorig geblieben sind. Wenn Jesus, und das ist die Spur, wo man im Moment verfolgt, wenn Jesus sagt, hört niemals auf zu beten. Wenn Jesus so einen Befehl gibt, wenn das Wort Gottes euch so etwas mitgibt, dann ist das nicht zum euch plagen oder zum euch ein schlechtes Gewissen machen. Gebet kann immer ein schlechtes Gewissen auslösen, weil man kann immer noch mehr beten, man kann immer noch intensiver beten, man kann immer noch für mehr Leute beten, man kann immer noch häufiger beten, noch intensiver und so weiter, man kann einen Haufen schlechtes Gewissen auslösen. Aber das ist jetzt im Moment nicht mein Wunsch, sondern mein Wunsch ist zum Checken, wenn Jesus einen Befehl gibt oder das Wort Gottes uns eine Anweisung gibt, dann gibt es auch eine Möglichkeit, wie wir die Anweisung können erfüllen. Und die Möglichkeit, wie wir die Anweisung können erfüllen, die ist schon in dem Vers, in den Verse drin. Wenn ihr dort schaut, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich habe es auf der nächsten Folie nochmal drauf. Wenn wir Jesus kennen, wenn wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben, dann ist schon die Möglichkeit zur Erfüllung von hört niemals auf zu beten, ist schon gegeben. Ihr habt vielleicht studiert, warum hat da Alex gerade die drei Beispiele genommen, oder? Vom Petrus auf dem See, vom Gelähmten im Haus, wo geheilt wird, und von der Speisung von der 5000. Weil dort ist ein Element immer das Gleiche. Die Leute kommen zu Jesus mit irgendeiner Problematik, mit irgendetwas, wo nicht so läuft, wie sie eigentlich würden denken. Und sie erwartet etwas, dass etwas passiert. Und das ist genau das Momentum, wo ich mir wünsche, wenn ich bete. Dass ich mit etwas komme, wo ich weiss, meine Macht reicht gar nicht aus. Meine Kraft reicht nicht aus, meine Möglichkeiten reichen nicht aus. Aber Jesus kann. Jesus kann. Und das verbindet die drei Beispiele alle miteinander. Jesus hätte können, der Gelähmte heilen. Jesus hätte können schaffen, dass der Petrus übers Wasser hätte können laufen. Und wenn es nur ein paar Meter gewesen sind, sicher mehr Meter, wie ihr jemals auf dem Wasser gelaufen sind. Jesus hätte können schauen, dass 5000 Leute oder sogar noch viel mehr satt worden sind. Und das ist der Kern von dem, was uns ins Gebet soll führen. Dass wir sagen, wir kennen den Jesus. Das ist nicht ein Unbekannter, irgendjemand, sondern das ist ein, wo alle Macht hat. Im Himmel und auf Erde, heisst es in der Bibel. Das ist der, wo der König der Könige ist. Wo uns ein Erlöser ist. Wo so viel gegeben hat, wie wir eben nicht haben können geben. Wie wir nie können geben. Das ist der, wo uns zutiefst innen liebt. Auch wenn wir belastende Schuld haben. Das ist der, wo uns versorgt, jeden Tag neu, wo uns wieder ausstattet mit dem, wo wir brauchen. Und deswegen fängt der Text so an. Freut euch zu jeder Zeit. Das ist der Anfang von dem Ganzen. Euch zu freuen über das, wer Jesus ist. Euch zu freuen über das, wo Jesus tut oder da hat. Ihn zu kennen. Und aus dem Kennen und aus dem raus, dass wir Jesus kennen, kommt es zweites raus. Das heisst, Jesus vertrauen. Stefan. Jesus vertrauen. Wenn ich so vor Jesus rede, er kann alles, oder? Er hat alles geschaffen, er erhält alles, dass wir heute da können sein, ist nur, weil Jesus unsere Welt immer noch erhält. Dass wir können einen Frieden haben mit Gott, das ist, weil Jesus Christus gestorben ist für uns. Dass wir können eine Gemeinschaft haben heute Morgen, das ist nur, weil Jesus lebt und uns da alle zusammengerufen hat. Und trotzdem merke ich, da gibt's immer wieder ein Aber. in meinem Kopf. Mich hat's erstaunt, oder? Ausser da keine Lust ist eigentlich nicht gekommen, ja, es bringt doch nichts. Bei den Hindernissen, oder? Hätte ich auch kommen können? Ja, Alex, bitte. Also, bringt doch nichts, oder? Für was habe ich alles schon bettet und hat alles nichts gebracht? Und da merke ich, wenn wir wettet, hört niemals auf zu beten, wenn wir das wettet praktizieren, wenn das unser Lebensstil soll sein, dann müssen wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, warum werden nicht alle Gebete erfüllt? Ich habe ein Gebetstagebuch. Das heisst, ich habe ein Tagebuch, wo ich verschiedenes reinschreibe, was ich zum Beispiel aus dem Wort Gottes mitnehme für den Tag oder was ansteht und für was ich gerne würde beten oder Leute, wo ich auf dem Herz habe und wo ich bete dafür. Und ich habe auch so konkrete Anliegen einmal dort drin, wo ich schreibe, ich bete für das und ich bete für diesen und ich bete für die Situation. Und manchmal dann tue ich das wieder durchblättern, oder? Und dann tue ich schauen, hat Gott eigentlich die Gebete erfüllt oder nicht? Und bin es paar Gebet, merke ich mal, Gott hat Gebet erhört. Gott hat Eingriffe in eine Situation, in einer Art und Weise, wie ich das nie hätte können oder in einer Art und Weise, wie ich das auch vielleicht gar nicht erwartet hatte. Aber es gibt dort auch Gebetsanliegen, wo nicht erfüllt worden sind. Und jetzt kann man sagen, ja, Alex, das ist nur bis jetzt, oder? Vielleicht wird das ja noch irgendwann mal erfüllt, das ist auch lässig, oder? Und das stimmt. Viele Gebetsanliegen werden vielleicht erst in der Ewigkeit, wenn Jesus wiederkommt und die Erde neu macht, erfüllt werden. Da bin ich überzogen. Aber ich sage es euch auch ganz ehrlich, bei gewissen Gebetsanliegen bin ich heute froh, dass sie Gott nicht erfüllt hat. Bei gewissen Gebetsanliegen bin ich froh, dass sie Gott nicht erfüllt hat. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie ich damals dafür betet habe. Und das hat mit Vertrauen zu tun. Das hat mit Vertrauen zu tun. Traue ich Gott zu, dass er mir nur Züg gibt, wo mir gut tut. Traue ich Gott zu, dass er mir nur Züg gibt, wo mir gut tut. Ich habe einmal in meiner Selbstüberschätzung, habe ich einmal den Eindruck, ich weiß, was mir gut tut. Ich weiß es eigentlich. Ich muss nur noch Gott davon überzeugen, dass er es denn auch weiß. Dann bete ich in der Art, hey, jetzt, du weißt ja, was mir gut tut, oder? Bitte mach's doch jetzt, hä? Aber vertraue Gott anders. Vertraue Gott, ich weiß, dass Jesus mir nur Gutes tut. Stefan, dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände sein mögen. Wir machen ein kleines Experiment. Ich habe euch gesagt, ich tue euch heute nicht alles sagen, was Sache ist, sondern wir machen ein kleines Experiment. Und weil wir ja nicht in der Schule sind und Aufstrecke sowieso ätzend ist, machen wir das einfach jeder für sich am Platz. Und ihr könnt selber im Kopf entscheiden, ob die Antwort auf die Frage, die ich wird stellen, ja heisst, oder ob die Antwort auf die Frage nein heisst. Ich mache ein kleines Beispiel, oder? Ihr kommt rein. Warum beginnt das Wort Gott? Hast du heute schon etwas zu essen gehabt? Gut, jeder tut im Kopf geschwind überlegen, ja oder nein. Ist schon ein Zeitchen her, aber vielleicht weisst du es ja noch. Vorletzte Nacht, es hat ja geregnet, oder? Und man sieht jetzt, du bist auch noch ein bisschen nass. Hast du heute im Trockenen geschlafen? Wenn du krank bist, hast du denn im Allgemeinen eine gute medizinische Versorgung? Kannst du wieder überlegen, ja, nein, ich bin noch nie krank gewesen, okay, dann ist die Frage hinfällig. Hast du heute schon eine gute Begegnung gehabt mit irgendjemandem, vielleicht sogar mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann, aber vielleicht auch mit anderen Leuten, vielleicht mit deinem Kind, allenfalls hat man ja auch gute Begegnungen dort. Hast du den Sinn vom Leben herausgefunden? Bist du der Frage mal auf die Spur gegangen, was ist eigentlich der Sinn von meinem Leben? Hast du heute schon können mit Jesus reden? Hast du das heute mal probiert oder hast du keine Zeit gehabt? Hast du Versöhnung erfahren? Egal, nicht unbedingt nur heute, sondern überhaupt. Und die Liste, die könnte man ewig verlängern, oder? Und das Ergebnis, wenn ich so eine Liste anschaue, lautet ganz häufig, ja, 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 wieder ja, wieder ja, ja. Und ich glaube, das ist so eine Grundlage dafür, wie wir können auf die Spur kommen, dass es Gott tatsächlich gut meint. Wenn du natürlich jetzt alle Fragen mit Nein hast müssen beantworten, dann wirst du es schwierig haben, zum sagen, Gott ist gut. Aber wenn du nur zwei oder drei Fragen mit Ja beantwortet hast, dann wirst du merken, da ist ein guter Schöpfer rum. Da ist einer rum, der es wirklich gut meint mit dir, und der ist Jesus Christus. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Teil, den ich euch brauche. Stefan. Kann jemand etwas anfangen mit dieser Zahl 168? Weiss jemand, was ist 168? Boah, der Sascha. Gut, also. Das sind Stunden pro Woche. Und es ist egal, ob du reich bist oder ob du dich eher arm fühlst. Das ist egal, ob du alt bist, sehr alt, oder zu den Jüngeren gehörst. Das spielt keinen Ruggel, welchen Job du hast. Das da, habe ich gelernt, ist für jeden gleich. Erstaunlich, he? Da hat Gott keine Ausnahme gemacht. Selbst wenn wir es vielleicht würden wollen, aber es wäre nicht gut für uns. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen vorgeschafft, weil das ist ganz schwierig, habe ich gemerkt. Ich habe die Predigt schon in der Krishona gehalten und da haben die Leute mir immer widersprochen. Deswegen habe ich ein bisschen vorgeschafft. Aber ich wette, dass ihr für euch ein bisschen Zahlen im Kopf sammelt. Und zwar, überlegt mal, wie viel von diesen 180 Stunden in der Woche, wie viel Zeit bist du eigentlich am Schaffen? Wie viel Zeit bist du am Schaffen von diesen 168 Stunden? Ich habe jetzt einfach mal angenommen, etwa 55 Stunden Arbeit. He? Und ich sage euch auch, wie ich drauf komme. Ich weiß, wir haben ein paar Selbstständige unter uns. Und ich weiß, wir haben ein paar Leute, die schaffen nicht in Rümlangen. Und die haben es auch nicht so gut wie ich. Wenn ich Gango schaffe, dann muss ich irgendwie ein Stockwerk ablaufen. Und nachher, wenn ich fertig bin mit Schaffen, muss ich wieder ein Stockwerk urlaufen. Aber es gibt Leute, die haben tatsächlich eine Stunde Arbeitsweg oder sogar noch mehr. Die haben es nicht so gut. Deswegen, ich habe einfach jetzt mal angenommen, und wir dürfen das jetzt nicht diskutieren. He? Aber ihr dürft selber für euch... ihr dürft selber für euch einfach überlegen, von diesen 168 Stunden, wie viel öppe Gott für die Arbeit drauf, oder? Wie viel öppe? Und das ist jetzt nur so ein angenommener Durchschnittswert, oder? Und ich sage euch auch, warum ich den Durchschnittswert gemacht habe, weil ich kann nicht gut rechnen und ich habe das müssen vorher, habe ich das alles müssen fest schon fix einteilen, sonst gibt das ein Chaos dann da vorne. Gut. Ich habe weitere 56 Stunden Schlaf. Und jetzt weiß ich natürlich, die eine, 56 Stunden, die eine sagt jetzt, was, Alex, ich bin doch kein Murmeltier, oder? Und die andere sagt, also 56 Stunden, das reicht mir nie. Deswegen, das ist jetzt einfach wieder so ein Durchschnittswert. He? Vergehnt mir das, dass ich da einfach jetzt Durchschnittswerte mache. Auch bei den 14 Stunden Essen. Es gibt jetzt solche, die sagen, Alex, du hast keine Ahnung. Wenn ich koche, braucht das schon allein 2 Stunden. Und da habe ich noch nichts gegessen, oder? Und die anderen sagen, 10 Minuten für den Mittag ist vorig genug. Dann habe ich aber das gehabt, was ich gebraucht habe. Also ich habe jetzt einfach mal 14 Stunden genommen. Und ihr dürft immer selber bei euch mitrechnen, wie viel nehmt ihr denn? Weil das ist eigentlich fast wichtiger, oder? Ich habe auch 14 Stunden genommen, so für Schönheitspflege und WC und so. Also ich sage dem großzügig, Körperpflege, also da ist Dusche und aufs WC gehen und Bürste für die, wo das münd und so. Also da ist, da ist alles das drin. Dann gibt's so der Bereich, sechs Stunden so Ehe, Familie, also du willst irgendetwas machen mit dem Kind, oder die einen machen sogar Aufzüge mit dem Kind, oder die machen einen Ausflug, in den Wald oder so irgendetwas, oder sie machen einen Eheabend pro Woche und so, die haben irgendwie sechs Stunden Ehe. Und dann haben wir noch vier Stunden Hobby, oder? Bei der Melli haben wir gesehen, die geht laufen an der Glatt und die macht so Zeug, hä? Oder? Ja, oder noch andere Sachen? Gut. Also du kannst, ihr sind ja jetzt frei, weil, das ist eigentlich idiotisch, oder, dass ich das für euch mache, aber ich habe einfach irgendwelche Zahlen jetzt mal müssen nehmen und da einsetzen. Und wer jetzt rechnen kann, ich kann es eben in den Taschenrechner eingeben, wer jetzt rechnen kann, der merkt, wenn du das alles zusammenzählst, oder? Und wenn du jetzt deine eigenen Zahlen einsetzt, dann ist da Zeit vorig. Hat jemand schon herausgefunden, wie viel? 29. Also, mein Taschenrechner hat 19 gesagt. Aber ich wollte nicht streiten. Es sind auf jeden Fall, es ist Zeit vorig, hä? Also, wir einigen uns drauf, es ist Zeit vorig. Gut. Also, also ich schreibe da einfach Zeit. He? Ich schreibe da Fragezeichen. He? Also das ist ja bei jedem auch anders, deswegen spielt es auch gar keinen Ruckel, ob ich da jetzt 19 oder 29 anschreibe. Es ist Zeit vorig. Das ist eigentlich der Punkt. Und die Frage ist, was machst du eigentlich da? Also, und jetzt ist ja Gebet keine Pflicht, oder? Also wir werden ja nicht erlöst, also wir werden ja nicht deswegen heiliger oder besser, also wir sind ja auch nicht deswegen bessere Christen, wenn ich jetzt sage, ich tue 19 Stunden beten pro Woche. Aber alles, für was du Zeit brauchst in deinem Leben, zeigt, was dir wichtig ist. Alles, was du Zeit brauchst, zeigt, was dir wichtig ist. Wenn es dir wichtig ist, den Job zu behalten, dann wirst du eine gewisse Zeit verbringen. Sonst zeigt den Chef irgendwann. That's it, oder? Wenn dir wichtig ist, dass am nächsten Morgen ausgeschlafen aus dem Bett kannst gumpen, dann wirst du halt gewisse Stunden in deinem Bett verbringen. Wenn dir wichtig ist, dass du halt nicht unduscht umrennst, dann wirst du irgendwie, und wenn das nur 10 Minuten am Tag sind, dann wirst du dich einfach mal duschen, oder? Und so weiter. Wo du deine Zeit brauchst, zeigt, was dir wichtig ist. Und ich habe gemerkt, Es ist noch schwierig, oder? Da sind wir wieder bei den Hindernissen. Ich habe noch gemerkt, es ist ganz verrückt. Wenn ich mir die Zeit nehme fürs zum Betten, also mehr wie 2 Minuten vor dem Essen, danke Herr für den Mittag, wir danken dir, dass wir heute Erbsli und Rüebli haben und wir bitten dich für einen guten Nachmittag in der Schule. Wenn du dir mehr Zeit willst nehmen, oder? Das ist noch verrückt. Weil aufs Mal schreit's, Alex, da hast du gar keine Zeit dafür, oder? Du musst ja arbeiten und du musst ja mit deiner Ehefrau irgendetwas machen und du willst ja irgendwo noch Hobby machen und so. Und entspannen und schlafen willst du auch noch und so weiter, oder? Und ich habe gemerkt, ich muss mir wie so Zeit reservieren. Ich kann nicht einfach davon ausgehen, ja, das kommt dann irgendwann so von selbst. Wenn ich gerade mal Lust habe, oder? Ich bringe das nicht an, wenn ich gerade mal Lust habe. Weil das ist erstaunlich. Das passiert nie. Und weil mir es trotzdem wichtig ist, habe ich gemerkt, ich muss wieder, genau, was machst du mit der übrigen Stunde, oder? Nimm das mal mit als ein Frage. Mach die Aufstellung mal für dich, die Hai. Was machst du eigentlich mit der vorigen Stunde, von der Zeit, wo Gott dir anvertraut hat, jede Woche 168 Stunden, wirst du nicht drum herumkommen, das ist einfach so. Das Erste, was ich dann gemerkt habe, wenn wir über das Thema Gebet heute reden, Gebet im Alltag, dann kannst du jetzt sagen, der Alex hat gesagt, ich soll mehr beten, und kannst rauslaufen und kannst sagen, ich werde das jetzt machen, die Woche. Das wäre der dümmste Grund, um das zu machen. Das wäre vielleicht ein Grund, und vielleicht würdest du es einen Tag lang so durchheben und würdest sagen, ja, weil es Alex gesagt hat, ich soll mehr beten, oder dann mache ich das. Aber es wäre kein guter Grund, würde ich sagen. Ein guter Grund ist, warum wir sollen beten, ist, weil die Liebe von Jesus für uns gilt. Und weil die Liebe von Jesus gern in unser Leben hineinkommen will. Und weil die Liebe von Jesus genau in solchen Zeiten spürbar wird, wo wir ihm gehen. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir, wenn wir über das Gebet reden, dass wir mit der Liebe von Jesus anfangen. Und nicht, das ist ein neues Gesetz, oder? Und das müssen wir jetzt auch noch erfüllen. Und es ist so schon schwierig genug in dem Leben. Und jetzt machen wir halt auch noch das neue Gesetz. Sondern es geht um die Liebe von Jesus. Wenn du Not hast, dann kannst du bitten. Und weil du weißt, die Liebe von Jesus gilt, weißt du auch, er wird's gut machen. Wenn du dankbar bist, dann kannst du es ihm sagen und du wirst merken, die Beziehung wird stärker. Wir haben am Freitag ein Eheseminar gehabt und da hat es eine Aufgabe gegeben. Wir haben einander können und müssen oder sollen sagen, was wir am anderen wertschätzen. Und wir haben das dann gemacht, Miriam und ich, wir haben probiert einander zu sagen, für was wir einander wertschätzen. Und das ist cool, das ist eine super Sache, weil denn automatisch Beziehung wird besser durch solche Übungen. Und das ist mit Jesus genau das Gleiche. Wenn du Jesus sagst, was du an ihm schätzt, was du dankbar bist dafür, deine Beziehung wird stärker zu ihm. Das hat Einfluss. Die Liebe von Gott steht als Erstes. Und dann das Zweite. Triff eine Entscheidung. Ich habe gesagt, und ich habe heute Morgen gesagt, ich bin ein bisschen am Zweifeln, ob ich euch das selber erzählen will, Das ist auf eine Art doof, oder? Wenn man dann sagt, ja, schaut, ich habe es gut gemacht. Aber ich sage es euch jetzt trotzdem, ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, weil ich gewusst habe, wenn ich um 6 Uhr nicht aufstand, dann hinterher habe ich keine Stunde mehr zum Betten. Und ich wollte heute eine Stunde betten. Und deswegen habe ich eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung, die ist gestern Abend gefallen, wie ich meinen Wecker gestellt habe. Ich den nämlich auf 6 Uhr da, wie ich gewusst habe, dann habe ich eine Stunde zum Betten und bin trotzdem noch einigermaßen vorbereitet für da. Und dann habe ich heute Morgen gebetet, einfach weil ich die Entscheidung getroffen habe. Und wie ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass ich zig Stunden in der Woche zur Verfügung habe. Und immer, wenn es darum geht, mal eine Stunde zu beten, sage ich, oh nein, habe ich ja gar keine Zeit dafür. Heute habe ich gesagt, nein, ich mache eine Entscheidung, dass das nicht mehr gilt. Die Ausrede nehme ich nicht mehr, sondern ich nehme mir Zeit, wo ich mir reserviere für Jesus. Und dann habe ich alle Ablenkungen abgeschaltet. Ich bin auch nicht ins Büro. Büro ist ganz schlecht zum Betten. Da sind 1000 Bücher und da ist mein PC und da ist Papier, wo man müsste sortieren. Schaust du nicht? Dann tue ich aufs Mal gerne aufräumen. Das kenne ich gar nicht von mir. Aber das gibt's einmal, oder? Wenn ich mich müsste entscheiden zwischen Aufräumen und Betten, entscheide ich mich tatsächlich einmal fürs Aufräumen. Deswegen, ich bin einfach aus dem Büro weg. Weil ich habe gemerkt, wenn ich ins Büro gehe und wollte betten, oder? Das funktioniert nicht sehr lang gut. Also bin ich in Kinderhütte. Da bin ich weniger versucht gewesen. Außer das paar Sachen, die ich gefunden habe, das gehört in die andere Box und so, das habe ich, genau. Aber ich bin in Kinderhütte runter und ich habe mich bewusst auch nicht auf das Maträtzli angelegt. Es hat eine Matratze in der Kinderhütte. Ich bin bewusst nicht dort angelegen, weil ich habe genau gewusst, wenn ich mich jetzt dort ablege, oder? Ich glaube, ich schlafe wieder ein. Aber ich habe gesagt, nein. Und das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich probiere, genau wie beim Predigen, ich probiere in Bewegung zu bleiben. Weil wenn du in Bewegung bist, betest du anders, habe ich gemerkt. Mir hilft das. Vielleicht andere sagen, no way. Beten und bewegen da gar nicht. Das ist unbiblisch. Ich habe gemerkt, für mich, mir hilft das, weil dann bleibe ich wach. Und ich blieb in Bewegung und das ist schön. Ich habe auch gute Gespräche mit der Mira, mit meiner Frau, wenn wir am Spazieren sind. Das ist so ganz ähnlich, weil dann irgendwie, sie kommt da neben mich und dann reden wir. Ist cool. Und dann habe ich angefangen, das Wort zu beten. Also ich sage euch kurz, wie ich das mache. Haben wir überhaupt noch Zeit? Nein, wir hängen fast keine Zeit mehr. Also, ganz kurz. Oh. Ja, gut. Auf das kommt es, glaube ich, nicht drauf an. Ich habe angefangen, das Wort zu beten. Und zwar fange ich immer damit an, das, was ich in der Bibel lese, zu bejahen. Heute Morgen habe ich im 5. Mose 8 gelesen. Ich weiß nicht, ob euch der Text von 5. Mose 8 geläufig ist. Wahrscheinlich eher nicht. Mir auch nicht. Und trotzdem habe ich gemerkt, das ist cool, weil da hat man so viel Zeug, wo man kann bejahen. Zum Beispiel, alle Gebote halten. Es steht da eins von den Sachen, wo in dem Text steht, alle Gebote halten. Ich habe müssen sagen, ja, das wollte ich. Alle Gebote halten. Denn das nächste, was mir aufgefallen ist, seine Wege gehen, ist auch dort in dem Text drin, 5. Mose 8, könnt ihr nachprüfen, heute Mittag. Seine Wege gehen, habe ich mir gesagt, ja, genau das wollte ich. Denn das nächste war, der Herr führt dich in ein gutes Land, es steht so ein Aussage, der Herr führt dich in ein gutes Land. Ich habe mir gesagt, der Herr hat mich nach Rümlang geführt, das ist eine gute Sache. Also, es stimmt und ich habe es bejaht und dann heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich habe mir sehr gestimmt. Ich lebe zum Beispiel auch davon, dass ich Liebe empfange. Ich lebe davon, dass ich Beziehungen habe. Ich lebe davon, dass ich mit Gott im Gespräch kann sein. Und ich habe können so viel bejahen in dem Abschnitt. Und ich habe mich riesig gefreut. Und dann habe ich angefangen, für das alles zu danken. Ich habe dankt, dass ich doch immer wieder ein Gebot kann halten. Ich habe Dank dafür, dass ich seinen Weg haben können gehen. In verschiedenen Bereichen von meinem Leben habe ich gemerkt, da habe ich eine gute Entscheidung getroffen. Ich habe Dank, dass er mir einen guten Weg zum Beispiel daher geführt hat und dass ich nicht allein muss vom Brot leben, also dass es nicht das Wichtigste ist, was in meinem Buch drin ist, sondern dass es das Wichtigste ist, welche Beziehung kann ich zu Gott. Und dann habe ich gemerkt, das ist gut, auch zu bitten. Ich merke mit den Geboten, vor allem wenn man dann merkt, wie Jesus die Gebote ausleiht, in der Bergpredigt zum Beispiel, das funktioniert bei mir noch gar nicht gut. Da gibt es verschiedene Sachen, wo ich mit mir unzufrieden bin und wo ich merke, da wünsche ich mir eine Entwicklung, da wünsche ich mir, dass Gott an mir schafft und dass Gott mich verändert. Und ich habe angefangen, ihm das zu sagen, wo ich mir wünsche, dass Gott mich verändert. Ich habe ihm gesagt, wo ich leide, dran leide, dass Gebet nicht erfüllt sind. Wo ich dran leide, dass Sachen nicht so laufen, nicht so gehen, wie ich es mir vorstelle. Und dann hinterher. Hinterher mache ich eine Entscheidung. Dass ich mich ganz bewusst wieder dafür entscheide, Gottes Weg zu gehen. Dass ich mich ganz bewusst wieder entscheide, dass er mich gut führt. Und nicht, dass ich es muss gut irgendwie herbringen. So tue ich's Wort beten. Und das mache ich mit jedem Bibelabschnitt. Und wenn ich nichts finde, wo ich habe ja, dann lese ich einfach weiter, bis ich irgendetwas finde, wo ich habe ja. Wenn ich nichts finde, wo ich habe danke, dann lese ich einfach so lange weiter, bis ich irgendetwas finde, wo ich habe danke. Und bei gewissen Propheten kann man da lang suchen, aber man findet's. Man findet's. Wenn nichts ist, wo ich danke und bejahe, dann gibt's genug Zeug, wo ich bitte. Das Wort zu beten ist immer reich, weil das Wort reich ist. Und weil viel Gutes einem entgegenkommt. Und da merke ich, ist eine coole Verbindung geworden in den letzten Monaten zwischen Wort lesen, Gottes Wort lesen, die Bibel lesen und beten. Man muss das nicht auseinander dividieren. Bitte nicht. Sondern man sollte das möglichst nahe zusammennehmen. Und dann, man glaubt es kaum, habe ich angefangen zu singen dort unten in der Kinderhütte. Ich habe immer gehofft, dass die anderen noch schlafen können, oben im Haus. Aber wir sind ja getrennt gewesen, so von daher habe ich mich getraut. Gewisses habe ich einfach auch leislich gesungen. Und ich habe einfach gemerkt, das ist so gut, wenn man für sich kann singen, wenn man mit Gott kann singen, wenn man auch Gedanken in Wort kann ausdrücken. Weil nicht für alles habe ich selber Wort. Und nicht an alles denke ich selber. Und dann ist es gut, wenn man so Psalmen oder Lieder hat, wo man das kann ausdrücken. Wir sind eingestiegen mit so einem gelben Satz. Der gelbe Satz heisst, hört niemals auf zu beten. Vielleicht haben gewisse gemerkt, dass sie zwar noch so routiniert betet, so dreimal vor dem Essen und vor dem Schlafen, aber so die innere Beziehung eigentlich gar nicht mehr rum ist. Und mein Wunsch ist, dass wir aufgrund von der Liebe von Jesus beten. Dass das der einzige Grund ist, warum wir Beziehung zu ihm suchen und auch Zeit nehmen für das, was wir ihm sagen wollen. Ich bete und wir bleiben sitzen dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der beste Grund bist, dass wir beten können und dass wir auch beten. Deine Liebe ist so unendlich groß, wir können sie gar nicht begreifen. Du bist gestorben für uns, weil du wettest, dass wir eine Beziehung haben zu dir. Und ich danke dir, dass wir die Beziehung leben können und dass es Gebet eine Möglichkeit ist, die Beziehung zu pflegen. Und so bitte ich dich, Herr Jesus Christus, für jeden Einzelnen da innen, zeig du die nächsten Schritt. Führ du die nächsten Entscheidungen. Und schenk du es, dass Beziehung zu dir stark und gut wird. Und dort, wo wir vielleicht innerlich aufgehört haben zu beten, egal aus welchen Gründen, lass du uns wieder anfangen damit. Amen.